Ja, auch von mir erstmal einen gesegneten guten Morgen. Wir haben ja schon viel gehört heute Morgen und viel Bewegendes. Und ja, ich möchte noch einmal stille werden, bevor ich beginne. Herr, ich möchte dir danken, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen, Herr, um von dir zu hören, Herr, um Worte des ewigen Lebens zu hören, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, um deinen Segen, Herr, dass du mich gebrauchen möchtest, Herr, dass du mich füllen möchtest, Herr, denn aus mir heraus kann ich nichts bringen, Herr. Alles muss ich von dir empfangen, Herr, und so bitte ich dich, Herr, dass du mich heute Morgen zum Segen lassen möchtest, Herr, für meine Geschwister. Amen. Ich habe mich einige Zeit mit einem Thema befasst, beziehungsweise ein Wort, was mir in den Sinn kam, was mich ja nicht mehr losließ. Ich habe einige Predigten gehört, ich habe so eine schöne Angewohnheit mir angewöhnt. Ich mache mittags eine Stunde zu, ich darf mir das als Selbstständiger quasi erlauben und genieße es eben, eine Predigt zu hören. Und ich verrate ein Geheimnis, dass wir ein kostbares Erbe haben dürfen von unseren ja, Glaubensvorvätern. Und einer hat es mir besonders angetan, muss ich da gestehen, und zwar der Pfarrer Wilhelm Busch. Ich bin per Zufall über ihn gestolpert. Das war eben, ja, unsere Schwester, die den Seniorenkreis macht, die hat ihn einmal vorgestellt und eingeladen. Und dann kam mir der Name so in den Sinn und ich habe nur den Pfarrer Wilhelm Busch von Max und Moritz im Sinn gehabt. Und irgendwie so kam es dazu, dass ich mich damit mal befasst habe und dachte, Mensch, was hat der für ein Wort? Und da gibt es ja auch wunderbare Predigten auf einem Internetportal, sermononline.de, da kann man dann eben sehr, sehr viele Predigten von ihm hören. Und ich muss sagen, ich finde es erstaunlich, was für einen Tiefgang dieser Mann Gottes hat und wie sein Wort ja getränkt ist mit Glauben und mit Jesus Christus. Und so hatte ich eben einige Predigten gehört und kam darüber ins Nachsinnen. Und es kam mir so ein Vers in den Sinn, in den Kopf, der mir eben ja nicht mehr losließ und den ich heute Morgen hier mit uns vertiefen möchte. Er ist eigentlich mitten aus dem Satz gerissen, der da heißt, es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Das ist so ein wunderbares Wort, wenn man das sich ein bisschen näher betrachtet. Wenn das Herz fest wird, ja, das Herz, dieses wankende Ding, muss man ja eigentlich sagen, heute ist es der, die Liebste meiner Seele und morgen ist er oder sie mir schon wieder zuwider und übermorgen ist dann schon wieder die Scheidung. Dieses verliebt, verlobt, verheiratet, eben heute kommt man ja bis ans Ende schon gar nicht mehr. Man bleibt beim Verliebt stehen und geht dann wieder auseinander, ja auch aus mehreren Gründen. Es gibt so einen ja, Volksspruch eben, der sagt, warum soll ich die Kuh kaufen, wenn ich die Milch auch umsonst bekomme? Darum ja, wird auch häufig nicht mehr viel vom Heiraten gehalten. Aber viele Beziehungen gehen in die Brüche. In vielen Beziehungen herrscht Streit wegen dem Geld, wegen Urlaub, wegen so vielen auch Banalitäten. Da wird die Milch nicht zurückgestellt, das ist dann schon wieder ein Grund. Oder die Socke liegt unter dem Bett oder der Müll wird nicht rausgetragen. Und eigentlich spiegelt es doch immer wieder die eigene Unzufriedenheit, den eigenen Unfrieden im Herzen wider. Der Partner ist nicht mehr, oder andersherum, die Wohnung, das Haus, Küche, was man auch immer hat, die Einrichtung, Tapeten, das ist alles nicht mehr gut genug. Alles muss anders, alles muss neu. Und auch der Partner ist dann nicht mehr gut genug. Auch der muss anders und neu. Und wie viel Streit und wie viel Unfrieden ist teilweise in den Familien, wenn auch Kinder dabei sind, los. Und wenn man das hier und da hört, man ist erschrocken. Dann streiten sich Mama und Papa, dann geht es lautstark her, ja vielleicht sogar mit Gewalt, dann hat Papa die Mama geschlagen oder umgekehrt. Auch das kommt immer häufiger vor, bis es dann eben hin zur Trennung kommt. Für die Kinder Hölle auf Erden, wenn das so ist. Und dann endlich frei, endlich kann man tun und lassen, was man will. Ich habe einen Satz gehört von einem Menschen, wo wir so ins Gespräch kamen, der sagte zu mir, ich glaube nicht, dass ich noch mal eine Beziehung führen könnte, mich noch einmal auf einen Partner einstellen, einlassen könnte. Beziehungsunfähig. Und dann gibt es diese ganzen Internetplattformen, Partnerneu.de, Parship und was es da nicht alles gibt, wo man sich trifft. Und ja, im Grunde muss man sagen, einer den anderen ausnutzt. Ich war erschrocken, als ich das so hörte, man fühlt sich so ein bisschen wie auf der Insel der Glückseligen, man hat damit nicht so viel zu schaffen und zu tun. Und wenn man dann mit Menschen spricht, die da, ja ich sag mal, drinnen leben und sich damit auseinandersetzen und so weiter, es ist schrecklich, was sich da auftut, was für eine Enttäuschung. Da wird dann eben sich ausgetauscht und eigentlich geht es nur um die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Der eine will einfach nur reden und sich austauschen, der nächste sucht eben die körperlichen Befriedigungen und Zuneigungen. Das andere ist dann eben, dass man das Finanzielle sucht. Solche Aussagen wie, ja, sie hat immer nur das Teuerste bestellt, ob es geschmeckt hat oder nicht. Es war immer nur das Teuerste, gerade gut genug oder andersherum. Ja, ich habe mein Portemonnaie vergessen, gib mir mal bitte Spritgeld, sonst komme ich nicht nach Hause. Und solche Aussagen. Und am Ende bleibt immer noch mehr Enttäuschung, noch mehr Verletzung an der Seele, am Herzen und noch mehr Einsamkeit. Als mir das so gewahr wurde, ja, was für ein Abgrund, was sich da auftut. Und was uns die Welt vorgaukelt, wie toll das doch alles ist, endlich frei, man kann tun und machen, wie man möchte, mit wem man möchte. Und wenn man hinterschaut, ist dieser Abgrund, diese Leere. Und als ich mit zwei Menschen über dieses Thema ins Gespräch kam, oder vielmehr haben sie mich darin verwickelt und damit konfrontiert, da wurden mir zwei Dinge auf einmal ziemlich deutlich und klar. Eben zum einen eben die Lüge der Welt, wie sie uns das vorgaukelt, wie toll das ist, wie ich es eben schon sagte, und in Wirklichkeit da nichts dahinter ist, sondern nur Leere. Und eben, ja, wenn ich dann hineinschaue, gerade bei dem einen Menschen, Single, alleine, keine Frau, die zu Hause wartet, keine Kinder. Wenn man jung und kräftig ist, ist das ja vielleicht alles schön. Und wenn man alt wird, wenn man nicht mehr so kann, kein Mensch, der sich um einen kümmert. Ich hatte mal mit einer Frau ein Gespräch, eine ältere Dame, die war auf dem Weg zur Rente, ihr Mann war verstorben, sie wollte oder er wollte keine Kinder. Sie hatte sich den Arm gebrochen und dann sagte sie zu mir so, ja, ganz erschreckend im Grunde genommen, wenn ich jetzt in der Wohnung liegen geblieben hätte, es hätte sich kein Mensch um mich gekümmert. Schrecklich. Diese Einsamkeit. Abgeschrieben, wenn man alt ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, wie viel anders ist es in der Gemeinde, wo eben jung und alt beieinander sind, wo es nicht darum geht, was du hast, wer du bist, sondern ja im Grunde genommen nur das Einzige zählt, bist du Christ, bist du wiedergeboren, hast du Jesus und dann gehörst du dazu. Und zum anderen eben, was mir auch ganz deutlich und klar wurde, dass all diese Beziehungen schon von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil sie außerhalb von Gottes Plan, von aus Gottes Ordnung geführt werden. Sie haben kein Fundament gehabt, da war nichts. Und wie ich das so ja in meiner Leutseligkeit so dann von mir gab und sagte, naja, das ist doch klar, dass die Beziehungen nicht funktionieren können. Sie werden ja nicht nach göttlichen Maßstäben geführt. Und dann war natürlich klar, dass die Frage kommt, ja, was sind denn die göttlichen Maßstäbe? Und dann stand ich erstmal kurz da, was sind es denn eigentlich, ne? Und relativ schnell kam mir Gott sei Dank diese zwei Gedanken, diese zwei Verse in den Sinn. Zunächst einmal zu den Männern, auch wenn es eben der Vers danach ist. Ihr Männer, liebet eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, wie er sein Leben gelassen hat für die Gemeinde, so sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Und für die Frauen, wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und weil wir von Natur aus dies eben nicht vollbringen können, wir sind Egoisten, beziehungsunfähig auf uns selbst, auf unser Wohl bedacht, aber nicht auf das des anderen, muss Gott unser Herz verändern, muss er mein Herz verändern. Und dann war natürlich die logische Schlussfolgerung oder die nächste Frage, die dann kam, eben, ja, und wenn sie sich nicht verändert, das ist natürlich mal ein bisschen witzig, ja, sie muss zuerst sich verändern, warum denn ich? Ich bin doch eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ja, das ist ja so dieser Selbstbetrug, in dem wir leben. Aber ich möchte einmal kurz auf diese Frage eingehen, und wenn sie sich nicht ändert, und das ist eben der Punkt, das Herz bei der Ehe müssen von beiden verändert werden. Wenn sich der eine weigert, kann es nicht gelingen. Und ich glaube, dass dieser Gesichtspunkt, dieses Faktum einfach, ja manchmal in unseren Köpfen gar nicht so richtig vorhanden ist, dass eben unser beider Herz, wenn wir verheiratet sind, muss verändert werden. Nicht nur meins, auch des anderen. Nicht nur das des anderen, auch meins. Und dann kann eben die Ehe gelingen. Und die Ehe ist ja auch kein Spiel, und wo man mal ausprobiert, ach naja, wenn es nicht klappt, dann eben nicht. Sondern die Bibel sagt uns ganz klar, dass die Ehe etwas Entscheidendes ist, etwas Wichtiges ist, die man nicht einfach auseinandernehmen kann, die man nicht einfach trennen kann, wie es in Matthäus 19 heißt. Und so kann man aber auch dann eben den Einwand der Jünger besser verstehen. Wie es in Matthäus 19 heißt, eben wo die Pharisäer Jesus locken wollen und ihn fragen, ist es erlaubt, aus irgendeinem Grund eine Frau zu entlassen? Und Jesus antwortete ihm zu ihnen und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Weib schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, untrennbar. Sie sind nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer eine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht oder Hurerei willen, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Seine Jünger sprechen zu ihm, hat ein Mensch solche Pflichten gegen seine Frau, so ist es nicht gut, zur Ehe zu schreiten. Hier sehen wir, den Jüngern ist etwas auch bewusst geworden. Oh, da ist mehr dahinter, da habe ich eine ganz schöne Verantwortung. Und ja, ich würde es mal so formulieren, mein Glück und unser beider Glück, ich bin der Frau im Grunde genommen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, genauso wie umgekehrt. Mein Glück, unser gemeinsames Glück ist davon abhängig, dass sich ihr Herz, wie auch mein Herz, verändert, von Gott verändert wird und fest wird. Fest wird eben in ihm. Und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt in unserem Leben, den wir begreifen und verinnerlichen müssen. Und ja, wo ich den Eindruck habe, manchmal ist das vielleicht gar nicht so präsent. Dann gibt es ein Eheseminar nach dem anderen, eine Paartherapie nach der anderen. Man hört sich jenes an und dieses an, jenen guten Ratschlag, diesen guten Ratschlag, so und so, und dann mal Blumen bringen und dergleichen. Aber das eigentliche Problem ist, du gehst rein und kommst unverändert wieder raus. Wenn nicht dein Herz verändert wird, wird das Problem immer weiter bestehen bleiben. Und ja, die Beziehung wird grundsätzlich ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, wenn nicht dein Herz verändert wird. Ein anderes eben, heute Himmel hochjauchzend, morgen zu Tode betrübt. Menschen, die einfach aus der Emotion, aus dem Gefühl heraus handeln, heute so, morgen so. Man weiß nie so richtig, wo ist man dran bei denen. Die erzählen mal so, mal so. Mal erzählst du, bist du mit ihnen zusammen, dann sind sie ganz deiner Meinung. Im nächsten Moment eine ganz, ganz andere Meinung. Dieses Wankelmütige, dieses, ja, man weiß nicht, woran man ist. Man hat manchmal den Eindruck, da hängt so sein Fähnchen in den Wind und guck mal, wo es herweht und wo es gerade kommt. Auch das ist so dieses, ja, dieses Wankelmütige oder Unverbindliche, wie es in unserer heutigen Zeit so gang und gäbe ist, alles unverbindlich mal auszuprobieren. Ja, ich komme, aber ich muss mal sehen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das ist wie eben, ja, Jesus eben sagt, eben in Lukas 14, wo er sprach ihm, das war ein Mensch, der eben ein großes Abendmahl machte und viel dazu einlud, und als ihm alles gedeckt war, alles fertig war und ja, er dann einlud. Und wie es dann heißt, und sie fingen alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und so geht es fort. Und dieser Kanon, so hat man den Eindruck, setzt sich bis in unsere heutige Zeit ja, durchfort. Ja, es ist schön, die Veranstaltung, es ist schön, Evangelisation, es ist schön, dieses Gebetsgemeinschaft, es ist alles schön, ja, wunderbar, dass ihr das macht, aber ich habe leider keine Zeit. Bitte entschuldige mich. Diese Unverbindlichkeit. Es passt mir dieses oder jenes in der Gemeinde nicht. Ich gehe dann woanders hin, ich schaue mich woanders um. Man steht nicht mehr dazu, man steht nicht mehr durch. Unverbindlich, dieses wankende Herz. Heute so, morgen so. Und auf der anderen Seite eben, wie es heißt, ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. So viel anders, wenn das Herz fest wird. Und als ich so drüber nachdachte, ja, wie kann man das beschreiben, das Herz fest wird? Was macht es aus? Und wenn ich eben in den einleitenden Satz quasi von dem Vers eben lese, lasset euch nicht mit mancherlei fremden Lehren umtreiben. Ja, so ist auf jeden Fall ein Punkt eben, dass man sich nicht umtreiben lässt von mancherlei Lehren, dass man fest in der Lehre ist, also in dem Wort Gottes zu Hause ist, dass man weiß, wo was steht, wie es gemeint ist. Und ja, ich würde sagen, fest im Sattel sitzt. Denn es ist ja auch gerade bei den geistlichen, theologischen Themen sehr schnell, dass man mal zur linken Seite oder mal zur rechten Seite runterfallen kann, wie es so beim Pferd so üblich ist. Ich kann mich da noch an eine Begebenheit aus meiner Jugend, Kindheit erinnern. Meine Schwester war schon immer sehr für Pferde und ist früh geritten. Ich war da so ein bisschen auf Abstand und wo wir immer zum Urlaub gefahren sind, da gab es Ponyreiten und irgendwann hat mich meine Schwester daneben angesteckt und überredet und hat mir das Reiten beigebracht. Und dann sind wir da viel geritten und ich weiß noch, eines Tages, dann sind wir durch den Wald geritten und dann kam ein Regen, der uns überrascht hat, so ein Sommerregen und das war im Laubwald und da kam der Regen durch und wir wurden nass und dann sind wir dann losgaloppiert, ich weiß nicht wie viel, also eine gewisse Strecke in einen dichten Nadelwald. Da kam der Regen nicht durch und auf dem Weg dahin, da verlor ich erst den einen Steigbügel, ist mein Fuß rausgerutscht und dann wankte ich hin und her, dann den anderen und ja, ich wankte immer mehr und ich dachte so, Mensch, nimm, bevor du hier runterfällst, guck mal, ob du dich irgendwo kontrolliert abwerfen kannst. Ne? Und dann kam ein Baum nach dem anderen vorbei und ich habe den Gedanken schnell wieder verworfen. Ich dachte, Mensch, da bleibst du an so einem Baum nachher kleben. Und wie ihr seht, ich habe es überstanden, Gottlob. Aber da ist es eben diese Wichtigkeit, eben ja fest im Sattel zu sitzen. Dass man eben nicht wankt. Aber das alleine kann es auch nicht sein. Auch wenn ich das weiß und weiß, wo es steht und weiß, dass es Sünde ist, so bin ich doch nicht in der Lage, der Sünde zu widerstehen oder irgendetwas zu verändern. Also das alleine kann es irgendwo nicht sein. Und ich habe eine Stelle gefunden im Jesaja 32, wo uns ja ein König und seine Fürsten beschrieben wird. Das ist ein wunderbarer Vers eben, und ein wunderbarer Zusammenhang eben, wo es von dem zukünftigen, von dem künftigen Reich der Gerechtigkeit die Rede ist. Das ist so ein wunderbarer Vers, eine wunderbare Darstellung, die uns hier gegeben wird. Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit anzurichten. Und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben. Dass ein jeglicher unter ihnen sein wird wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schirm vor dem Platzregen, wie die Wasserbäche am dürren Ort, wie die Schatten eines großen Felsen im trockenen Lande. Also einmal ist es eine wunderbare Schilderung von dem, was eben Gottes Reich ausmacht, was er eben ja der König der Gerechtigkeit und der Fürsten einsetzt, die ja gewaltige Menschen sind. Und wenn, ja eigentlich muss man sagen, dem wir uns entgegensehnen, wenn endlich dieses ganze, dieser ganze, was wir so erleben, endlich aufhört. Diese ganze Ungerechtigkeit, dieses ganze Treiben, diese ganze Gier nach Geld. Es geht immer nur um Geld. Es wird überall gedrückt, versklavt und unterdrückt. Und eine große Ungerechtigkeit hier und dort im Geschäftlichen, in privaten Dingen, im Gesellschaftlichen. Und wir sehnen uns auch eigentlich nach der Erlösung. Wann wird endlich sein Reich kommen, die Gerechtigkeit aufgerichtet? Und wie es hier heißt, ja, die Fürsten werden eingesetzt werden. Und jeder Fürst ist wie eine Zuflucht vor dem Wind, wie ein Schirm vor dem Platzregen, wie Wasserbäche am dürren Ort, wie die Schatten eines großen Felsen. Ich finde, hier hat man so einen Eindruck, was das bedeutet, ein festes Herz zu haben. Da sind Menschen, die etwas ausstrahlen, die etwas haben. Und je mehr man sich damit befasst, muss man sagen, eigentlich geht es eben um mehr. Es zielt immer mehr eigentlich auf diesen Königchen, auf diesen einen. Es ist nicht eine Ideologie oder eine Lehre, die eben das Herz festmacht, sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus, in dem das Herz fest wird, der Ausschlaggebende ist. Und es gibt so eine wunderbare Geschichte oder ein wunderbares Bild, muss man sagen, im Alten Testament vom 1. Samuel 18, die dieses beschreibt, dieses, ja darf ich sagen, dieses Festwerden, diese Beziehung zu Jesus, nämlich eben überschrieben ist es, David gewinnt Jonathan zum Freund. Und da er hatte ausgeredet mit Saul, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigen Herz. Und Saul nahm ihn des Tages und ließ ihn nicht wieder zu seines Vaters Haus kommen. Und Jonathan und David machten einen Bund miteinander, denn er hat ihn lieb wie sein eigen Herz. Und Jonathan zog aus seinen Rock, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seinen Mantel, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und ich finde das so wunderbar, wie das hier geschrieben ist. Und wir haben heute schon etwas davon gehört, so eine Männerfreundschaft, die die Zeit überdauert, die Höhen und Tiefen hat. Und ja, man hat eine Vertrautheit. Auch ich durfte und darf so einen Freund haben. Es ist einfach eine Vertrautheit da. Und wie es hier heißt eben, sein Herz gewann ihn lieb. Und da ist diese Freundschaft, diese Verbindung. Und das Interessante finde ich hier in dem Vers 4. Hier ist noch etwas anderes. Jonathan zog aus seinen Rock. Jonathan wusste, dass David zum König gesalbt ist, dass er König werden sollte. Saul war verworfen. Und Jonathan wäre eigentlich der rechtmäßige Erbe gewesen, der rechtmäßige König nach Saul. Und er hat, ja, soll ich sagen, freiwillig, nein, er hat gewusst, dass das nicht richtig ist, sondern dass Gott den David zum König gesalbt hat. Und hat es bezeugt, indem er eben seinen Rock auszog, den er anhatte, ihm David gab, dazu seinen Mantel, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Im Grunde genommen hat Jonathan in dem Moment alles, was er hatte, David übergeben. Und das ist, glaube ich, das, was einen auszeichnet, dass man eben ja, alles, was man hat, alles, was man ist, was man meint zu sein, Jesus übergibt. Dass nicht mehr ich auf dem Thron sitze, sondern Jesus auf dem Thron sitzt, er alles in seiner Hand hat. Nicht aus einem Zwang, nicht aus einem, ja, aus einem Druck heraus, ich muss und ich will ja nicht in die Hölle kommen oder was auch immer. Nein, weil sich eben ja, das Herz, die Seele miteinander verbunden haben. Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigen Herz, aus Liebe. Das ist dieses gewaltige Wunder und dieses Unbegreifliche eben, dass die Liebe die Motivation ist und dass eben auch Jesus, der uns liebt, nicht uns das aufzwängt und sagt, du musst und du musst dich verändern und hier und dort, sondern es eben stückweit geht, wie wir es eben bereit sind zuzulassen. In der einen Predigt hat Pfarrer Wilhelm Busch mal gesagt, das fand ich hochinteressant, eben der sagte, er vergewaltigt uns nicht, sondern wie wir eben bereit sind, eben dem nachzugeben, dem nachzukommen. Eben dieses, sei du nun mein König. Und das ist eben dieses köstliche Ding, wenn das Herz fest wird in Jesus Christus, der gekommen ist, um mich zu erlösen. Und es geht doch eigentlich immer um das Evangelium, die frohe Botschaft. Oder andersherum kann man auch sagen, das Evangelium ist eine Person, ist Jesus Christus. Es ist eigentlich untrennbar voneinander. Und wir haben ja nun gerade Weihnachten gefeiert und es ist uns ja noch, denke ich, in den Ohren, die Weihnachtsgeschichte auch. Und als ich das so wieder neu hörte, fand ich es schon gewaltig, wie Jesus auf diese Welt, in diese Welt hineinkam und wie schrecklich diese Herzenshärte, diese Kälte in dieser heutigen, nicht nur in der heutigen, sondern auch in der damaligen Zeit schon gegenüber dieser Schwangeren, die, ja, die in den Wehen schon lag, kein Raum. Es ist kein Raum für sie hier. Ja, sie stand kurz vor der Entbindung und kein Raum. Und ich weiß nicht, in der Nachkriegszeit ist es auch, hat man es gehört, hier und dort und vielleicht auch nicht gerade selten, jetzt ist sie schwanger geworden. Noch ein hungriges Maul zu stopfen, konnten die denn nicht aufpassen? Wo es Not war, wo es eng war, wo man nichts hatte. In diese heutige Zeit hinein, damals hätte man auch sagen können, diese heutige Zeit der Besatzung, des Umbruchs, jetzt müssen wir alle hier gezählt werden und da schwanger werden. Wie kann die denn nur? Dann seht ihr mal zu, wie ihr damit fertig werdet. Diese Härte, die sich bis heute, muss man sagen, ja durchsetzt. Heute gehen wir vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und sagen, das passt mir jetzt nicht, ich lasse mir das wegmachen. Wie ein Wurunkel, wie ein Pickel oder sonst etwas. Schrecklich. Welch eine Nacht. Und dennoch ist Jesus gekommen. Und wenn ich mir dann vorstelle, bei uns ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich Vater geworden bin, oder ja, ich bin Vater geworden, meine Frau ist wieder Mutter geworden, Genau. Gemeinsam haben wir ein Baby, ein weiteres. Na gut, die anderen sind schon ein bisschen größer jetzt. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, so dann ist sie unterwegs, diese beschwerliche Reise, und dann setzen die Wehen ein. Das geht ja nicht von hier auf jetzt, sondern es kündigt sich so ein bisschen an. Oh, da kommt was, da ist was. Die Abstände werden kürzer, es wird immer stärker, Schmerzen. Noch dazu beim ersten Kind diese Unsicherheit und dann eigentlich alles völlig fremd. Da ist keine Nachbarin. Vielleicht gab es irgendwo im Dorf eine, die Hebamme, die dann dabei war oder da zugerufen werden konnte. Da war niemand. Da war nur Josef. Und vielleicht hat er im besten Fall mal bei der Geburt eines Tieres mitgeholfen, war er dabei. Na gut, er war ja aber auch kein Hirte, er war Tischler. Also eigentlich auch eine wenig große Hilfe, denke ich mal, in diesem ganzen. Ja, und dann kein Raum, keine Herberge, gar nichts. Nee, hier nicht, hier nicht. Ja, soll ich mein Kind auf der Straße hier zur Welt bringen? Oder welche Gedanken ihr da vielleicht gekommen sind? Ja, bis sich dann einer erbarmt hat. Naja, ihr könnt ja in den Stall, ich will ja kein Unmensch sein, dann seht mal zu da. Und es ist, als wenn Jesus sagen würde, und wenn ich unter den widrigsten Umständen, unter den ärmlichsten Umständen, ja, und wenn es sogar auf der Straße sein müsste, solange die Straße in Bethlehem ist, damit sich das Wort erfüllt würde, zur Welt komme. Ich komme. Er kommt. Und dieses Ich komme, um dich zu retten. Und da ist diese Frage, die sich natürlich zwangsläufig aufdrängt. Hast du dich schon retten lassen? Er ist unter diesen widrigsten Umständen, ist er gekommen durch die Nacht hindurch, um dich, um mich zu retten. Das ist diese gewaltige, frohmachende Botschaft. Das war alles egal, wie es ist. Ich bin da, ich komme. Dieses Erbarmen Jesu uns gegenüber. Und wenn ich dann weitergehe, was für ein großer Gegensatz im Grunde, und wenn ich dann an das Abendmahl denke, wir werden es ja heute noch gemeinsam nehmen. Ja, da war es Jesus nicht egal, wo er das Mahl feiert mit seinen Jüngern. Das wurde mir so bewusst. Ja, da war nicht, ach egal, Hauptsache wir haben irgendwo. Nein, sondern, wie heißt es dann? Es kam der Tage der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus zu Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Sie aber sprachen, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Dem folgt in das Haus, in das er hineingeht. Und spreche zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passa mit meinen Jüngern essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Saal zeigen, der selbst bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa. Ist schon gewaltig, welcher ein Unterschied. Da war es Jesus nicht egal und es war alles bereit, er hat alles vorbereiten lassen, der Vater, der Sohn. Und es hat ihn herzlich verlangt, mit ihnen diese innige Gemeinschaft zu haben an diesem letzten Abend, an diesem Passamahl, wo man muss sagen, ja, die Vergangenheit und die Zukunft sich zusammentrafen. Das Passamahl, wo sie sich daran erinnerten, dass Gott sie aus der Knechtschaft geführt hat, das Lamm ohne Fehl und Jesus, der eben dieses Lamm sein wird, und der eben uns aus unserer Knechtschaft, aus unserer Sünde befreien wird. Es hat ihn herzlich verlangt. Und sie dankten und lobten Gott eben für die Erlösung aus Ägypten und sie sangen Lieder. Und obgleich so eine Schwere eigentlich in der Luft lag, da war dieser Verrat, dann war dieser Streit, wer wohl der Größte sei im Himmel. Ja, und dann eben das Mahl selber, wo Jesus seinen Tod ankündigt. Es muss so eine komische Schwere, aber auch gleichzeitig eine Seligkeit in diesem Mahl, in dieser Zusammenkunft gelegen haben. Und wenn ich das so sehe und so lese, muss ich sagen, ich habe es so etwas nur einmal bisher in meinem Leben erlebt, wo das so sein kann, dass eine Schwere da ist und gleichzeitig aber so eine Seligkeit, als wir meinen Schwiegervater verabschiedet haben. Da war auch dieser Friede Gottes. Und dann eben, wo Jesus dann in den Garten Gethsemane geht, wo er sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Und wo er eben rang und sein Blut wurde wie Blut, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Und er eben sprach: Wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorüberginge, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses letzte Abendmahl nimmt. Und dann stelle ich mir manchmal vor, oder andersherum, er hat dieses letzte Mal uns zum Gedächtnis eingesetzt. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus etwas eingesetzt hat zum Gedächtnis, da kommt mir das so in den Sinn, wie Gott etwas eingesetzt hat zum Gedächtnis nach der Sintflut, wo er sagt eben, ich will an diesen Bund, den ich mit euch gemacht habe, daran will ich mich erinnern, dass ich eben die Tiere nicht mehr vertilgen werde, den Menschen nicht mehr vertilgen werde mit dieser Sintflut. Jedes Mal, wenn eben ein Regenbogen in den Wolken ist, erinnert sich Gott der Vater an den Bund, den er mit den Menschen, den er mit den Tieren sowohl als auch geschlossen hat. Gewaltig. Und dann frage ich mich, ja, wie ist das, wenn wir das Abendmahl feiern? Dieses Gedächtnismahl. Erinnert sich Jesus auch daran oder wie erinnert er sich daran? Und als ich darüber näher nachdachte, wurde mir bewusst, dass hier etwas viel Tieferes, noch etwas viel Persönlicheres ist, als wie bei dem ersten Bund. Und ich stellte mir das so ganz bildlich, kindlich, bildlich vielleicht vor, wo er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann ist er mitten unter uns, eine Handbreit neben mir, ja, und manchmal sogar noch näher. Und wenn wir in das Wort hineinschauen, ist er sogar in uns. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie dann eben beim Abendmahl das Brot und der Wein gesegnet werden, ist er dabei. Und wenn dann das Brot und der Wein durch die Reihen geht und er mitgeht, und wenn es dann bei mir oder entsprechend dann bei dir ankommt, er selbst dann vor einem steht und sagt, ich habe dich erkauft. Ich habe mein Leben für dich gelassen, ich habe meinem Blut für dich bezahlt, du bist mein. Und wie ist das dann köstlich, wenn wir dann das Mahl nehmen und damit sagen, ja Herr, ich bin dein. Und das bestätigen dürfen, das verkündigen dürfen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist so eine Kostbarkeit, die wir hier haben dürfen. Und wenn ich dann ans Kreuz schaue und als er dann ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, da hat er meine Verdammnis, die ich verdient hätte, hat er auf sich genommen. Diese Verdammnis in aller Ewigkeit getrennt zu sein von Gott, keine Hoffnung. Nach den 70 oder 80 Jahren, ja, dann ist Gericht, dann ist die Sünde da, dann ist nichts, was mich vor dem Zorn, vor dem Gericht Gottes, vor dem Urteil Gottes bewahren könnte und die Verdammnis wäre da. Die Trennung, die ewige Trennung von Gott. Und die hat Jesus auf sich genommen, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er diese Trennung für mich getragen. Und als er ausrief, es ist vollbracht, da riss der Vorhang im Tempel ja zum Allerheiligsten, von oben nach unten durch und der Weg war frei. Der Weg war frei zum Vater und das andersherum. Sein Licht schien in unsere Welt und scheint in unsere Welt dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Vergehen wir nicht mehr, sondern wir dürfen in seinem Angesicht leben. Und das ist diese wunderbare Botschaft, wo es eben köstlich ist, wenn unser Herz drin fest wird. Wenn es in uns Gestalt und Form annimmt und wir es wie einen kostbaren Schatz festhalten und uns ihn nicht rauben lassen. Und wenn ich dann an das Kreuz schaue, dann sehe ich da Jesus und im gleichen Atemzug darf ich sagen, da sehe ich mein altes Ich. Das, was die Sünde verdient hätte, was den Tod verdient hat, ich darf mit Jesus da hängen. Ja, mit Jesus gestorben und am dritten Tage durfte ich mit ihm auferstehen, was eben auch die Taufe ganz deutlich bezeugt, die er uns auch gegeben hat, wo er uns das nochmal ganz deutlich machen will. Du bist gestorben mit mir zusammen, die Sünde hat kein Anrecht mehr auf dich, der Teufel hat kein Anrecht mehr auf dich, du bist mit mir lebendig gemacht worden, du wirst leben in Ewigkeit. Und das ist eben diese frohe Botschaft, die mein Herz immer wieder neu bewegt. Ich will nicht sagen anders bewegt, aber irgendwie immer wieder gleich bewegt und wo ich immer wieder nur staunen kann über diese unbegreifliche unaussprechliche Liebe, die er mir entgegengebracht hat, um mich zu erlösen. Und wie schrecklich ist es, wenn man diese frohe Botschaft dann so abtut, so als, ach, das kennen wir schon, das ist doch ein alter Hut. Wir brauchen eine neue, eine tiefere Erkenntnis, eine andere Lehre, eine neue Erfahrung oder wie auch immer, und man das so abschütteln will, so, ach ja, zu Weihnachten ist ja gut, aber das kennen wir ja schon alles. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, ja, ich kenne es auch schon sehr, sehr lange, muss ich sagen. Ich bin in der Gemeinde groß geworden, ich habe es von, ja, kann ich sagen, Kindheit auf gehört, Evangelisation, wo es eigentlich nur um das gleiche Thema eigentlich immer ging, die Verlorenheit des Menschen und Jesus, der uns errettet hat. Und eben immer wieder, muss ich sagen, mein Herz eben ja angesprochen wird. Und wenn dann ein Übergabegebet gesprochen wird, ich eigentlich immer wieder mitbeten könnte und sagen würde, ja, immer wieder ein Ja. Ja, ich will. Und das ist dieses kostbare, dieses köstliche Ding, wenn eben unser Herz darin fest wird. Und das Interessante ist dieser letzte Punkt, welches geschieht? Ja, durch eiserne Disziplin, durch Anstrengung, durch Bemühen, durch Lehre, durch Bibelstudium, dann wird mein Herz fest, dann weiß ich und dann, nein, hier steht es, welches geschieht durch Gnade. Und das ist so ein bisschen schwierig zu erklären, durch Gnade, ja wie, ich kann da nichts zu beitragen, ich muss doch. Und das ist so faszinierend, wenn man so sieht, die ganzen Religionen, die sagen, ja, du musst die richtige Atemtechnik haben, du musst die richtige Yoga, du musst dich gut verhalten im Leben, sonst kommst du als nächstes Mal als weiß ich was zur Welt, und wenn du gut bist, dann kommst du eben irgendwann als Kuh, dann bist du kurz vom Nirvana. Und dieses Ganze, die Religionen sagen dir immer, du musst, und hier ist eben, nein, du musst nichts, du kannst auch nichts. Du musst nichts, es ist alles vollbracht, es ist alles für dich vollbracht, als mir das so bewusst wurde. Ja, es ist alles für mich vollbracht. Ich kann und ich brauche und ja, vor allem aber auch dieses Jahr, ich kann nichts dazu beitragen. Wie es so heißt, kann denn auch ein schlechter Baum gute Früchte hervorbringen? Kann denn ein Tiger seine Streifen ablegen? Kann ich mein Herz verändern, mein sündiges Herz? Nein, ich kann nichts dazu beitragen. Und da merke ich schon, wie sich so ein Steigbügel bei mir löst und sagt, ach, naja, wenn ich da nichts dazu beitragen kann und ich begnadigt bin, ja, dann mache ich, wie mir gedenkt und wie mir gefällt, und dann brauche ich mich ja nicht mehr so abmühen und ich fange so an, so ein bisschen so den Steigbügel zu verlieren. Und gleicherweise melde ich der andere Steigbügel und sage, na, Moment mal, ne? Also so nicht, sonst kommst du nachher noch in die Hölle und Verlierbarkeit des Heils und du musst und du sollst und du darfst. Das eine, die falsch verstandene Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, wo wir meinen, wir können, wir dürfen. Aber das andere ist dann wiederum die Gesetzlichkeit, dieses, ja, ich muss. Und so ist eben, ja, wenn man da nicht fest im Sattel sitzt, wankst du hin, wankst du her. Aber die Gnade ist es eben, das ja in rechter Weise ergreifen zu dürfen, was mir da widerfahren ist, was mich eben nicht zu der einen oder zu der anderen Seite eigentlich bewegt, sondern mich aufschauen lässt zu ihm. Und das ist dieses Wunderbare, man kann es gar nicht so richtig erklären, wie es eben in Römer 9, Vers 15 heißt, wo Gott zu Mose spricht, welchen ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ja, es ist irgendwo ein Stück weit ein Geheimnis Gottes, wie das mit der Gnade. Warum ich, warum nicht der andere? Da lässt Gott eben auch manchmal ein Geheimnis zu. Und ich denke, man kann es vielleicht so anhand eines Beispiels so ein bisschen begreiflich machen, wenn ich so bedenke, als unsere Kinder noch klein waren oder auch andere Kinder, wenn sie dann anfangen, sich dann die Schuhe zuzubinden und das klappt noch nicht so ganz und dann siehst du das und dann mühen sie sich ab und ach, das wird nichts. Und dann gibt es eben, ja, dann erbarmt man sich und sagt, komm, ich mache dir die Schuhe zu. Und dann gibt es, ich denke mal, so zwei klassische Reaktionen. So. Das eine, nein, lass das, ich kann das schon alleine. Und dann fuchteln sie rum und dann verprobieren sie und machen sie, dann werden sie ja grantig, eben forsch und dann, ne, weil es nicht klappt und sind dann missmutig. Und ja, ich glaube, diese Reaktion kennen wir alle so. Ne? Man könnte es vielleicht auch mit der Gesetzlichkeit vergleichen. Ich versuche, ich will, ich mache. Und das andere ist dann wiederum eben, wo sie das Kind helfen lässt und dann ganz stolz rumstolziert und dann sagt, guck mal, ich habe mir die Schuhe zugemacht. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Ich kann das schon. Ja, geistlicher Hochmut, das kann uns auch schnell widerfahren. Ich kann das schon, ich habe das schon. Nein. Und dann gibt es aber dieses Dritte, wo eben man sich runterbeugt und dem Kind dann zeigt, wie es sich die Schuhe zumacht. Und das Kind hört dann zu und lernt und fängt an, selbstständig das zu machen. Und es passiert etwas, es verändert sich etwas. In dem Beispiel ist es eben eigentlich nur das Wissen, nur der Kopf und die Fingerfertigkeit, eben, was sich da eben verändert. Bei Gott ist es mehr, da ist dieses, ja, da wird unser Herz verändert, da beugt er sich runter zu uns und verändert unser Herz und unser Denken und unser Fühlen, unser Wollen. Es ist irgendwo ein Stück weit ein Geheimnis, wie sich das so vonstatten geht. Und das ist eben Gnade. Und so kommt man eigentlich immer mehr dazu, dass man sagen muss, Herr, sei mir gnädig. Ja, diese Gnade eben. Lass mich Gnade finden vor deinen Augen. Sei mir Sünde gnädig und lass mein Herz fest werden in dir. Amen.